Ja, die Zeit der Einschulung, das ist immer so eine Sache, ne? Die Eltern, die mehrere Kinder schon in der Schule haben, für die ist das alles so ein bisschen, ja, lockerer, ne? Die sehen das alles entspannt. Nein, nicht alle. Ja, und Eltern, dessen erstes Kind jetzt zur Schule gehen, die sind ein bisschen aufgeregter, die wissen nicht, was auf sie zukommt, ne? Das ist alles so ein bisschen ungewiss. Und das ist auch völlig berechtigt. Ja, es ist völlig berechtigt, dass Eltern, die ihre Kinder jetzt abgeben in eine Schule, voller Sorge sind. Ja, denn wir geben die Kinder in die Welt, ob wir es jetzt glauben oder nicht. Wir geben die Kinder in die Welt, da wo das Böse ist. Ja, und deswegen ist das berechtigt, wenn wir Sorge haben. Ja, aber Stefan hat das sehr gut eingeleitet. Wir haben jemanden, der uns diese Sorge abnehmen kann. Ja, im Gebet ist das auch durchgeklungen. Kinder, ab übermorgen steht ihr in der Schule und müsst Entscheidungen selber treffen. Ja, das, was zu Hause eure Eltern immer wieder abgenommen haben, ja, immer wieder für euch getan haben, da steht ihr ab übermorgen da und müsst diese Entscheidungen selber treffen. Ja, ihr werdet entscheiden müssen, ob es hilfreiche Sachen sind oder nicht hilfreiche Sachen. Ihr werdet entscheiden müssen zwischen wichtigen Dingen und unwichtigen Dingen. Ja, und vor allem werdet ihr entscheiden müssen zwischen böse und gut. Und da werden eure Eltern nicht mehr dabei sein. Ja, da wird sich herausstellen, was haben eure Eltern euch mitgegeben auf dem Weg? Welche Kindergeschichten habt ihr gehört? Ja. Ja, wir alle stehen täglich vor Entscheidungen. Also diese Predigt, die ist jetzt nicht speziell für die Kinder, die eingeschult werden. Ja, die ist eigentlich für alle. Aber mehr doch für die Erwachsenen. Ja, denn in der Bibel habe ich nichts gefunden über Einschulungen. Ja, wir stehen täglich vor Entscheidungen, ob bewusst oder unbewusst. Und Psychologen gehen derzeit davon aus, dass wir pro Tag ca. 20.000 Entscheidungen treffen. Das ist eine ganze Menge und wenn man über die Zahlen nachdenkt, dann denkt man, ne, niemals, also ich nicht. Ja, aber wir werden gleich merken, dass das doch so ist. Aber eins können wir uns merken, jede meiner Entscheidungen zieht eine Konsequenz nach sich. Ja, merkt euch diesen Satz. Jede meiner Entscheidungen zieht eine Konsequenz nach sich. Ja, auf eine gute Entscheidung folgt logischerweise dann eine gute Konsequenz. Und auf eine negative Entscheidung folgt eine negative Konsequenz. George Orwell, ein englischer Schriftsteller, vielleicht kennen ihn einige, der hat mal gesagt, ich zitiere, die Konsequenzen jeder Handlung liegen schon in der Handlung selbst. Nochmal, die Konsequenzen jeder Handlung liegen schon in der Handlung selbst. Nun, welche Arten von Entscheidungen gibt es und welche Konsequenzen folgen darauf? Wie ich gerade schon sagte, 20.000 Entscheidungen, das ist eine ganze Menge. 90% aller Entscheidungen, die wir pro Tag treffen, sind wirklich Entscheidungen, die aus dem Bauch raus geschehen. Ja? Die entstehen also einfach so. Also wenn mal angenommen, ich gehe hier in Marienheide in der Stadt spazieren und mir begegnet ein Löwe. Ja? Lacht nicht, die Wahrscheinlichkeit ist groß. Aber mal angenommen, ich stehe wirklich da und da steht ein Löwe. Und ich stehe vor einer Entscheidung, laufe ich weg oder bleibe ich stehen? Ja? Und je nachdem, was ich tue, hat das eine Konsequenz. Bleibe ich stehen, ist die Konsequenz tot, ne? Es sei denn, es ist ein Löwe aus dem Zoo. Aber wenn ich weglaufe, ist die Konsequenz daraus Leben. Ja? Aber das sind alles solche aus dem Bauch entstandene Entscheidungen. Es gibt natürlich auch Entscheidungen, die treffe ich aufgrund meiner Erfahrung oder meines Wissens. Ja, also etwas, was ich weiß oder mal erfahren habe. Also Beispiel, wenn ich mal in die Steckdose gepackt habe, was viele von uns schon vermutlich gemacht haben, ja, ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass ich das nicht noch einmal tue. Ja, denn wenn ich das nächste Mal vor der Entscheidung stehe, packe ich in die Steckdose oder nicht, mache ich es wahrscheinlich eher nicht, weil ich schon erfahren habe, dass das wehtut. Ja. Es gibt Entscheidungen, die treffe ich auch aus gesellschaftlichem Druck. Ja, wenn der gesellschaftliche Druck so hoch ist, dann treffe ich Entscheidungen, die ich nicht unbedingt aus mir selbst heraus treffe, sondern eigentlich wegen den anderen. Ja, und auch das hat Konsequenzen. Beispielhaft die Mode. Ja, die Mode ist so eine Entscheidung, die trifft man oft eigentlich aus gesellschaftlichen Gründen. Oder glaubt ihr, ich stehe freiwillig hier mit dem Hemd? Es gibt Entscheidungen, die treffe ich, weil ich mich nicht entscheiden kann. Das ist interessant, ne? Aber es gibt tatsächlich Entscheidungen, die treffe ich und die Konsequenzen, die muss ich ebenfalls tragen, obwohl ich mich nicht entscheiden konnte. Beispielsweise, wenn ich jetzt nicht weiß, ob ich meine Bibel gleich nach der Predigt mitnehmen soll oder nicht nach Hause. Ich kann mich einfach nicht entscheiden, lasse ich die hier, dann ist sie nächstes Mal definitiv dabei oder nehme ich sie mit nach Hause. Wenn ich jetzt nach Hause gehe, ich trinke einen Kaffee, fahre nach Hause, für was habe ich mich entschieden? Sie hier zu lassen, oder? Aber ich konnte mich doch nicht entscheiden. Versteht ihr? Jede Entscheidung, für die ich mich nicht entscheiden kann, bleibt bei der Konsequenz, die ich vorgefunden habe. Und das wird gleich auch interessant zu den weiteren Punkten, zu denen wir kommen. Es gibt Entscheidungen, die treffe ich auch aufgrund meines Glaubens. Wenn ich vor einer Kreuzung stehe und nicht weiß, ob ich links oder rechts fahren soll, ja, ich fahre irgendwo hin und ich weiß ganz genau, wenn ich in eine Richtung abbiege, komme ich nicht ans Ziel. Wenn ich die andere Richtung nehme, komme ich ans Ziel. Und jetzt stehe ich vor dieser Kreuzung und ich weiß einfach nicht, was ich tun soll. Ich habe natürlich die Möglichkeit 50-50. Ne? Das ist ein Joker, ich fahre eine Richtung, entweder habe ich Glück oder nicht. Was ist die Konsequenz? Mal angenommen, rechts ist falsch. Die Konsequenz, die ich habe, ist definitiv die, dass ich nicht ans Ziel komme. Ob ich es will oder nicht, die Konsequenz, die ist schon in meiner Handlung mit drin. Nun, super wäre es natürlich, wenn ich vor dieser Kreuzung stehe und mir jemand schon vorher sagen würde, wo der richtige Weg ist, oder? Das wäre doch Optimum. Das heißt, ich rufe Leute an und sage, hör mal, du bist doch schon mal den Weg gefahren. Du weißt doch eigentlich, wo es lang geht. Du warst doch schon mal vor dieser Kreuzung. Wo musst du hin? Und dann frage ich mehrere Leute, und für wen entscheide ich mich? Eigentlich für den, der mir sonst immer die Wahrheit sagt, oder? Ein Freund, der mich zwischendurch mal anlügt und ich frage ihn, hör mal, wo muss ich jetzt hin? Beim einen komme ich ans Ziel und bei dem anderen nicht. Und wenn der mir dann eine Antwort gibt, dann sage ich, ja, vielleicht lügt er mich ja wieder an, oder? Das heißt, ich würde mir jemanden suchen, von dem ich zu 100% weiß, dass er die Wahrheit sagt, richtig? Nun, wir Menschen, wir stehen vor so einer Kreuzung. Und es gibt zwei Wege. Der eine Weg, der führt ins Verderben, und der andere Weg, der führt in die Ewigkeit. Und ich dachte mir so, ja, wen fragst du denn? Ja, wir können verschiedene Kirchenväter fragen, wir können Leute fragen, die vor uns gelebt haben. Aber ich dachte mir, wenn ich den frage, der immer die Wahrheit sagt, das wäre doch optimal, oder? Und ich habe so einen tatsächlich gefunden. Denjenigen, der immer die Wahrheit sagt. Und darüber wollen wir heute sprechen. Wenn ich etwas nicht weiß, wenn ich vor dieser Kreuzung stehe und etwas nicht weiß, schützt mich das nicht vor den Konsequenzen. Und das ist etwas, was wir Christen bzw. was Menschen oft vergessen. Eine Unwissenheit schützt mich vor den Konsequenzen nicht. Wenn ich unwissend nach links fahre, ja, werde ich nicht ans Ziel kommen. Da kann ich nicht nachher sagen, ja, tut mir leid, das konnte ich doch nicht wissen. Ja, und gut, wenn wir eine Möglichkeit haben, umzukehren. Gut, wenn wir eine Möglichkeit haben, wieder von Neuem anzufangen. Und diese Möglichkeit gibt es definitiv. Ja, wir stehen wirklich vor zwei Wegen und jeder von uns muss diese Entscheidung treffen, welchen Weg gehe ich. Aber keine Sorge, ihr habt Zeit, bis ihr tot seid. Ja, ihr könnt euch entscheiden, bis ihr tot seid. Das ist wirklich, da ist Zeit ohne Ende da. Drei Punkte habe ich wieder mitgebracht, meine berühmten drei Punkte. Der erste Punkt ist der Weg der Gerechten. Das ist der Weg des Glaubens, wie die Bibel ihn nennt. Der zweite Punkt ist der Weg der Gottlosen. Das ist der Weg des Unglaubens. Und der dritte Punkt ist der einzige Richter und das Gericht. Wir lesen uns heute den Abschnitt in Psalm 1 durch. Psalm 1 ist ein Psalm, den meine Oma auswendig kannte. Und ich weiß nicht warum, aber das ist irgendwie der Psalm, der mir hängen geblieben ist von ihr, weil sie den immer so runterratterte. Es ist ein Weisheitspsalm. Ja, und ein Weisheitspsalm, der in der Bibel erwähnt wird, das sind Themen, die eine angemessene Lebensweise darstellen. Oder einfach einen Gerechten und einen Ungerechten vergleichen. Ja, das sind Weisheitspsalme. Lasst uns den Psalm lesen. Psalm 1. Ich lese aus der Elberfelder. Glücklich der Mann, der nicht folgt dem Rat der Gottlosen, den Weg der Sünder nicht betritt und nicht im Kreis der Spötter sitzt, sondern seine Lust hat am Gesetz des Herrn und über sein Gesetz sinnt Tag und Nacht. Er ist wie ein Baum, gepflanzt an Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit und dessen Laub nie verwelkt. Alles, was er tut, gelingt ihm. Nicht so die Gottlosen, sondern sie werden wie Spreu, die der Wind verweht. Darum bestehen Gottlose nicht im Gericht, sondern Sünder in der Gemeinde der Gerechten. Denn der Herr kennt den Weg der Gerechten, aber der gottlosen Weg vergeht. Ich habe immer über den Psalm so hinweggelesen. Ja, boah, klar, man weiß, was da so drin steht, alles super und gut. Aber wenn man sich anfängt, damit zu beschäftigen, dann merkt man, dass da schon ziemlich tiefe Dinge drinstehen. Und ich habe eine Frage an euch heute. Wer von euch möchte glücklich sein? Alle. Da bin ich mir 100% sicher. Auch die, die die Hände nicht gehoben haben. Denn ich habe noch keinen Menschen gehört, der irgendwann mal gesagt hat, du, das Glück, das ist nichts für mich. Ja, ich bin lieber todunglücklich. Habe ich noch keinen gehört. Deswegen glücklich möchte eigentlich jeder sein. Und interessant ist, dass das Wort hier mit gesegnet wiedergegeben wird im Ursprungstext. Ja, glücklich, glückselig oder gesegnet. Ja, und wir werden heute mal eine Antwort auf 99% unserer Gebete bekommen. Ja, Herr, segne uns, segne diese Speise, segne uns bei dem, was wir tun, segne unseren Gottesdienst. Und immer wieder kommt dieses Wort segne, segne, segne. Wie ist der Weg des Gerechten? Der Weg des Gerechten ist auf jeden Fall mit Widerständen verbunden. Das ist ein Weg, der nicht unbedingt leicht ist. Auch wenn das uns manchmal so mitgeteilt wird. Aber der Weg des Gerechten ist eigentlich ein schwerer Weg. Es ist der schmale Weg, wie Jesus ihn in Matthäus 7 nennt. Und dieser Weg, der wird bestimmt durch einmal im Vers 1 die Absonderung von der Welt und im Vers 2 die Beeinflussung durch das Wort Gottes. Nur wer Gott glaubt, sondert sich von der Welt ab. Nur wer Gott glaubt, lässt sich von dem Wort Gottes beeinflussen. Mit anderen Worten, wer sich nicht von der Welt absondert und wer nicht die Bibel als Grundlage nimmt, der ist unmöglich auf dem Weg der Gerechten. Es klingt hart, aber es ist so. Die Absonderung bedeutet, ich bin heilig und ihr sollt heilig sein, sagt Gott. Die Beeinflussung sagt, wer mich liebt, der hält meine Gebote. Das sind keine Verse, die ich mir ausgedacht habe, die stehen in der Bibel. Nun, was bedeutet Absonderung von der Welt? Mit der Absonderung meine ich natürlich nicht, dass wir uns von ungläubigen Menschen distanzieren sollen. Ja, und keinen Kontakt mehr zu Ungläubigen pflegen sollen, ganz und gar nicht. Denn wie sollen diese Menschen das Evangelium erfahren? Das funktioniert ja sonst gar nicht. Ja? Aber hier geht es wirklich darum, seinen Lebenswandel, seinen Lebensstil nicht der Welt anzupassen. Was mich prägt, bestimmt meinen Lebenswandel. Und in diesem Vers, in dem ersten Vers, wo es um die Absonderung geht, da merkt man so eine Steigerung. Es geht zum einen darum, den Rat nicht zu folgen, der Gottlosen. Und dann, wer auf dem Weg der Sünder tritt, das ist eine Steigerung, und dann bei den Spöttern sitzt. Und ich fand das sehr interessant, diese Steigerung. Warum steht sie da? Und wir werden gleich merken, dass das alles mit dem Ersten beginnt. Nun, was ist der Indiz dafür? Wie kann ich vielleicht wissen, dass ich vielleicht auf dem Rat der Gottlosen bin? Ich habe mir so ein paar Punkte aufgeschrieben. Ein Indiz dafür kann sein, hat Gott wirklich gesagt? Das hört man leider auch häufig unter Christen. Steht das wirklich so in der Bibel? Oder wo steht es geschrieben? Habe ich noch nie gelesen, steht nirgendwo geschrieben. Es geht heute nicht um so einen Rat, wenn ein ungläubiger Mensch mir zum Beispiel sagt, spring nicht aus dem Fenster. Ja, auch Kinder für euch nicht. Wenn die Lehrerin euch sagt, ihr dürft andere Kinder nicht schlagen, dann heißt das nicht, ach, das ist der Rat der Gottlosen. Ja, für mich ist das in Ordnung. Das geht nicht. Um so einen Rat geht es hier nicht. Ja, es geht aber um einen Rat, wo es darum geht, Gottes Gebote zu missbrauchen oder Gottes Gebote nicht einzuhalten, Gottes Gebote zu umgehen. Das sieht man aktuell in der Familienpolitik. Ja, der Rat der Regierung ist so, dass sie sagt, die Kinder müssen so früh wie möglich von den Eltern weggenommen werden, um sie zu erziehen. Die müssen so früh wie möglich in die Kita kommen. Warum ist das so? Ich weiß nicht, ob ihr jemals diese Frage gestellt habt, aber glaubt ihr nicht, dass das gefährlich ist, wenn wir unsere Kinder in den Rat der Menschen geben, die eigentlich gottlos sind? Wenn wir unsere Kinder mit 3 oder 4 Jahren abgeben, damit sie erzogen werden von ungläubigen, gottlosen Menschen? Ausgenommen christlichen Kindergärten vielleicht. Da werden falsche Ideologien geprägt. Ja, wir wundern uns, dass wir, wenn wir die Kinder abgeben, dass die Kinder auf einmal mit Gleichgeschlechtlichkeit in Berührung kommen. Mit der Ideologie der Gleichgeschlechtlichkeit oder mit der antiautoritären Erziehung. Deine Eltern haben dir nichts mehr zu sagen. Sei du selbst. Ja, Kind kommt mit 3 Jahren nach Hause und sagt, Papa, ab jetzt nicht mehr, bin mein eigener Chef. Woher kommt das? Nun, ich möchte jetzt nicht alle Fälle gleichstellen. Ja, es gibt auch Situationen, wo Menschen oder wo Eltern ihre Kinder definitiv in den Kindergarten schicken müssen. Ja, weil das so vom Staat angeordnet ist. Auch sowas gibt es. Ich möchte jetzt nicht grundsätzlich alles negativ reden. Aber lasst uns mal darüber nachdenken. Warum tun wir diese Dinge? Warum geben wir diese Kinder da ab? Ein anderer Rat ist zum Beispiel, ich werde jetzt der Kinder halber nicht erzählen, aber eine Kirche in Nürnberg, die weit sie mit ihrem gleichgeschlechtlichen Rat gegangen ist. Dass nachher sogar alles abgebrochen werden musste. Das könnt ihr nachlesen, nachgoogeln. Es ist traurig, wie weit Menschen gehen, weil sie dem Rat der gottlosen Menschen hören. Aber wo holen wir uns unseren Rat her? Wodurch lassen wir uns beeinflussen in unserem Rat? Also es gibt auch da wieder verschiedene Punkte. Es gibt ungläubige Klassenkameraden, ja, von denen wir uns etwas erzählen lassen und das nachmachen. Ein zweiter Punkt sind falsche Freunde. Ja, dieses Sprichwort, sag mir, wer dein Freund ist und ich sag dir, wer du bist, ist gar nicht so weit hergegriffen. Freunde können uns definitiv von dem guten Rat abhalten. Aber am allermeisten, so glaube ich es zumindest, werden wir geprägt von Medien. Und ich habe mal nachgeguckt, die tägliche Mediennutzung, die liegt pro Bürger, also pro Tag täglich, bei 10 Stunden. Das ist doch interessant, oder? Also nur als Beispiel, wenn ich 12 Stunden schlafen würde, 2 Stunden essen würde und 10 Stunden im Schweinestall hocken würde, von wem würde ich mich beeinflussen lassen? Da würde ich irgendwann anfangen zu grunzen, oder nicht? Es ist vielleicht ein hartes Beispiel, aber das ist doch interessant. Das ist der Durchschnitt. Also es gibt Leute, die sitzen tatsächlich mehr davor. Ja? Als wir vor 15 Jahren mal eine Serie geschaut haben, da gab es diese ganze Homo-Geschichte noch überhaupt nicht. Da gab es sowas einfach nicht. 10 Jahre später schaute meine Frau in die Serie rein. Sie schaltet einmal rein, ist ein Homopaar drin. Sie schaltet ab, guckt, ich weiß nicht, ein halbes Jahr, ein Jahr später, ich weiß nicht, wieder rein, ist wieder ein Homopaar drin. Was wird uns durch diese Medien eingeflößt? Ehebruch, Seitensprünge, die sind sowas von normal geworden. Egal welchen Film ich heutzutage schaue, da ist unbedingt ein Ehebruch drin, oder nicht? Ausgenommen christliche Filme vielleicht, ein paar einzelne. Aber in den meisten Filmen wird sowas gezeigt. Warum? Weil die Menschheit das gucken will. Und dadurch, dass ich mich permanent mit solchen Dingen beeinflussen lasse, dass ich permanent mit solchen Dingen konfrontiert werde, wird das für mich auf einmal normal. Ich kenne nichts anderes. Also sagt mein Unterbewusstsein, ja, das ist normal, erzähl mir was Neues. Ihr Lieben, wollen wir gesegnet sein und glücklich sein? Der Psalmist sagt, sonder dich ab von diesem Rat. Sonder dich ab von dem Rat der Gottlosen. Das tut uns nicht gut. Ein glücklicher Mann oder eine glückliche Frau hat andere Quellen. Ja, schauen wir christliche Filme. Es gibt mittlerweile sehr viele christliche Filme, die auch gut sind, die gute Werte vermitteln. Abonnieren wir Zeitschriften, christliche Zeitschriften, Ethos zum Beispiel oder Faktum. Sehr empfehlenswert, sehr gute Zeitschriften. Oder für Kinder gibt es Biotini-Zeitschriften oder Kinderentdeckerheft und alle möglichen Sachen. Aber womit füllen wir auch unsere Kinder zu Hause? Investieren wir doch lieber Zeit in Dinge, die uns auf Dauer glücklich machen. Aber ihr Lieben, wir müssen eine Entscheidung treffen. Wenn wir keine Entscheidung treffen, weil wir uns jetzt nicht entscheiden können, dann bleibt es bei dem, wie es jetzt ist. Und diese Konsequenzen müssen wir tragen. Wenn wir dem Rat der Gottlosen folgen, dann ist es eine Frage der Zeit, bis wir die Wege des Sünders betreten. Nun, was bedeutet das? Hier merken wir, das wird schon ein bisschen härter. Ja, da kommen wir schon vielleicht ein bisschen mehr in Konflikt auf dem Weg der Sünder. Da gehe ich definitiv nicht. Ja, aber was kann da ein Indiz sein? Es steht in der Bibel, ja, aber das ist bestimmt anders gemeint. Ja, ich habe es noch nicht erkannt, wie das steht, aber das ist bestimmt anders gemeint. Oder es wird sehr oft auf die Kultur geschoben. Ach, das ist kulturell bedingt gewesen, das hat für uns heute absolut keine Bedeutung mehr. Oder ein Indiz ist, einmal ist keinmal. Ja, was man auch manchmal hört. Ja, habe ich doch nur einmal gemacht. Ihr Lieben, das hat schon im Sündenfall nicht funktioniert. Das war einmal und das ist in die Hose gegangen. Vor 2 Wochen gab mir ein Mann ein interessantes Zeugnis. Er ist durch die ganze Corona-Geschichte, ist der abgekommen von dem eigentlichen Weg, ist nicht mehr zum Gottesdienst gegangen, weil er dem Rat der Gottlosen gefolgt ist, die gesagt haben, bleib zu Hause, aus Liebe zu den anderen selbstverständlich. Ja. Er ist nicht dahin gegangen und erzählte mir nachher, ich merkte, wie ich auf einmal wieder Dinge tat, von denen ich ganz genau wusste, dass sie falsch waren. Das ist interessant. Das kommt aber, wenn man den Rat der Gottlosen folgt und irgendwann mal auf dem Weg der Sünde sich begibt, auf den Weg tritt. Willst du gesegnet und glücklich sein? Betrete den Weg der Sünder nicht. Wenn du weißt, dass es so weit kommen kann, dann lass es. Und wenn wir schon auf dem Weg der Sünder sind oder wenn wir ihn betreten haben, ist es eine Frage der Zeit, bis wir auch bei den Spöttern sitzen. Man fragt sich schon, wie kann das sein, dass ein Christ bei den Spöttern sitzt? Was hat ein Christ bitte bei den Spöttern zu suchen? Nun, was bedeutet Spotten? Ich habe mal ein bisschen nachgeguckt. Spotten ist eigentlich über jemanden lachen. Sich lustig machen über jemanden oder über irgendetwas. Ihn auslachen oder sich auf Kosten anderer zu amüsieren. Geistliche Dinge vielleicht ins Lächerliche ziehen. Ja, und es ist traurig, es ist wirklich traurig zu sehen, wie einige Christen sich lustig machen über andere Christen, die vielleicht nicht so denken wie sie selbst. Die vielleicht ein bisschen konsequenter sind oder ein bisschen konservativer sind in ihrem Aussehen, in ihren Handlungen, die sich vielleicht distanzieren von irgendwelchen Dingen, weil sie nicht dem Rat der Gottlosen folgen wollen. Und es ist traurig zu sehen, wie solche Menschen einfach ausgelacht werden. Hast du diese Frommen gesehen? Hört man dann immer wieder. Solche Menschen, die diesem Rat folgen und bei den Spöttern sitzen, denen ist absolut gar nichts heilig. Fromm ist ein Fremdwort. Das Wort fromm ist heutzutage sowieso nicht mehr so in. Ja, das sagt man nicht mehr, weil dafür wird man ausgelacht. Und solche Menschen leben in ihrer Freiheit. Ihr Lieben, wir müssen uns absondern von den Spöttern. Wenn du merkst, dass du dich unter Christen begibst oder unter Menschen begibst, die über andere Christen lachen, wir müssen immer daran denken, auch die anderen Christen gehören zum Leib Christi. Die gehören genauso zum Leib Christi wie du und ich. Solche Gesellschaften, die tun nicht gut. Mir sagte auch jemand mal, wenn ich mich immer unter dieser Gesellschaft befinde, dann fühle ich mich nicht wohl. Wisst ihr, was der Rat ist? Geh weg von denen. Die können sich Christen nennen, wie viel sie wollen. Wenn dir die Gesellschaft nicht gut tut und du merkst, du wirst abgeführt in eine falsche Richtung, dann lass die. Sonder dich ab von solchen Menschen. Oft ist es ja auch so, dass wir dann meinen, wir könnten mit unserer Meinung oder mit unserem, mit dem, was wir wissen, diese Menschen irgendwie rumkriegen. Ja, aber ich lese euch mal eine interessante Geschichte vor. Dietrich Witt hat sie in seinem Buch geschrieben, Der ewig reiche Gott. Der Besitzer eines Papageis, der wohl von der Straßenjugend allerlei Flüche und hässliche Worte gelernt hatte, erbat sich die Erlaubnis, ihren Papagei neben den Käfig eines anderen zu hängen, dem man allerlei gute Lieder beigebracht hatte. Was aber geschah? Statt dass der eine Papagei die guten Lieder lernte und das Fluchen verlernte, war der besser erzogene Papagei bald ein ebenso großer Flucher wie der andere. Das ist interessant. Und wir merken das immer wieder auch bei Kindern. Das Schlechte übernimmt man immer viel schneller als das Gute, oder? Also jeder, der Kinder hat, der wird mich, denke ich mal, bestätigen. Das Schlechte wird immer automatisch irgendwie übernommen. Und deswegen sagt der Psalmist, weg. Geh weg von den Spöttern. Und das ist vielleicht ab und zu peinlich oder man muss dann zugeben, nein, hier möchte ich nicht sitzen unter euch. Ja? Und dann wird vielleicht auch drüber gespottet und gelacht. Aber das ist der Weg des glücklichen Mannes, sagt der Psalmist. Wir merken also, der Gerechte wird auf seinem Weg nicht von der Welt beeinflusst, sondern wie im Vers 2 beschrieben, durch das Wort Gottes. Ja, und da sagt er, sondern. Nicht das, sonder dich ab von der Welt. Nicht das ist, was dich glücklich macht, sondern seine Lust hat an dem Gesetz des Herrn. Und über sein Gesetz nach sind Tag und Nacht. Ja, der Psalmist sagt nicht nur, was wir nicht tun sollen, sondern er sagt uns auch gleichzeitig, was wir tun sollen. Und das ist, so wie ich das manchmal feststelle, für uns Christen eigentlich der schwierigste Punkt. Denn ein Buch, was schon so alt ist, ist schon irgendwie so ein bisschen aus den Jahren gekommen, oder? Wir gucken uns lieber irgendwelche Predigtvideos an, wir gucken uns lieber irgendwelche Videos an oder unterhalten uns mit irgendwelchen hohen Leuten darüber. Aber die Bibel selbst zu lesen, das ist schon... Eine ganz große Ausrede, die man immer wieder zu hören kriegt, wenn man diesen Satz sagt, ist Tag und Nacht Bibel lesen, wie soll das denn gehen? Ja, das kann ja gar nicht so gemeint sein. Ja, und das ist auch unmöglich. Ja, wisst ihr warum? Allein weil ich schon 8 oder 10 Stunden schlafe, ist das schon unmöglich. Ja, das heißt, es muss irgendwie anders gemeint sein. Und doch merkt man immer wieder, das, was mich am Tag begleitet hat, das, was mich tagsüber geprägt hat, ist auch das, was ich abends ins Bett mitnehme, worüber ich nachsinne. Wenn ich nachts wach werde, was mache ich da? Eine Frau hat eine super Angewohnheit, wenn die wach wird nachts, dann nimmt sie die Bibel und liest, bis sie wieder müde ist. Super Angewohnheit. Ich habe Christen kennengelernt, die haben schon seit einem Jahr keine Bibel mehr gelesen. Soll ich euch sagen, warum das so ist? Weil sie die Lust nicht am Wort Gottes haben, sondern an den Medien. 10 Stunden am Tag sagt schon alles. Und als ich mal auf meine Bildschirmzeit geguckt habe vor einigen Jahren, da habe ich mich erschreckt. Da musste das Handy ganz schnell abgeschafft werden. Aber die meisten Christen sind doch eigentlich nur froh, dass sie gerettet sind, oder? Mal Hand aufs Herz. Ich habe damals immer gesagt, also wenn ich durch die Tür schlüpfen kann, mehr brauche ich nicht. Der Rest reicht mir. Und die meisten Christen verhalten sich so. Hauptsache gerettet und die Welt genießen. Und die meisten dieser Menschen können noch nicht mal wissen, was gut und böse ist. Denn wisst ihr, was die Bibel sagt in Hebräer 5? Nur die, die die feste Speise genießen, können gut vom Böse unterscheiden. Boah. Also mit anderen Worten wieder, liest du die Bibel nicht regelmäßig, kannst du Gut und Böse gar nicht unterscheiden. Die Statistik hat ergeben, 2022 wurde diese Statistik gemacht, dass nur 1,6% der Deutschen die Bibel lesen täglich. Nur als Erinnerung, Deutschland gilt als das christliche Abendland. Wir rühmen uns unserer christlichen Werte, die mittlerweile immer schlechter werden, ich gebe es zu. Ja, aber als Vergleich, wenn wir mit unserer Gemeinde, wir haben 100 Personen circa, wenn wir 100 Personen in der Gemeinde haben und 2 davon lesen täglich in der Bibel, ist das nicht ein bisschen erschreckend? Auf was gründen wir denn unsere Grundlage? Stellt euch mal ein Krankenhaus vor von 100 Ärzten. Da sind 100 Ärzte, 2 davon interessieren sich für Medizin und die anderen, die machen den ganzen Tag einfach so, ja, ich operiere halt nach Lust und Laune, ne? Also so wie es kommt, ja, zwischendurch scroll ich mal so bei Facebook, was es so Neues gibt über Medizin, ne, und dann operiere ich halt so. Wer wird denn so ein Krankenhaus gehen? Das ist doch traurig. Nun, ich bin froh, dass es bei uns in der Gemeinde nicht so geht, weil ich kenne definitiv mehr als 2 Menschen, die täglich die Bibel lesen. Ja, aber an diesem Krankenhaus steht dann zum Beispiel medizinisches Fachzentrum oder sowas. Ja, in vielen Gebetshäusern steht dann draußen drauf Gebetshaus. Ist das so? Ihr Lieben, das Wort Gottes, das führt immer zu Christus. Denn das Wort Gottes ist Christus. In Christus zu sein bedeutet also, aus seinem Wort zu leben. In seiner Abhängigkeit zu stehen. Also es kann keiner erklären und sagen, dass er in Christus ist, der die Bibel nicht liest, oder? In Christus bedeutet nämlich, im Wort Gottes gegründet zu sein, in seiner Abhängigkeit zu leben. Und dazu gebraucht der Psalmist ein sehr gutes Bild. Der gebraucht nämlich ein Bild von einem Baum. Ja, ich nehme jetzt einfach mal einen Fruchtbaum. Wenn wir einen Fruchtbaum anpflanzen zu Hause, was erwarten wir von ihm? Mit Sicherheit nicht Blätter, oder? Dass er wächst, aber was soll er bringen? Frucht. Ist doch ganz einfach. Wenn ich einen Apfelbaum einpflanze, will ich auch Äpfel sehen. Ja, wenn ich 3 Jahre einen Baum da stehen habe und sage, hier, ich habe einen Apfelbaum eingepflanzt, voll der gute Baum, ja, ist jetzt das fünfte Jahr, wie viele Äpfel hast du geerntet? Ja, keine, ne? Aber super Baum, ey, guck mal, was für Blätter der hat. da würden wir sagen, da stimmt doch irgendwas nicht. Kein Mensch braucht so einen Baum. Und genau dieses Bild nimmt der Psalmist und sagt, derjenige, der sich vom Wort Gottes beeinflussen lässt, der gleicht einem Baum, der permanent am Wasser ist. Nun, was braucht ein Baum zum Leben? Wasser. Ja, ihr könnt das ja gerne zu Hause probieren, indem ihr einfach ein Bäumchen einpflanzt und den jeden Tag so mit ein bisschen Olivenöl gießt. Ist super Öl. Ja? Aber einfach jeden Tag mit Olivenöl gießen. Ist auch eine Flüssigkeit, oder? Glaubt ihr, da wird irgendwas wachsen? Der Baum braucht lebendiges Wasser. Und dieses Bild, was der Psalmist hier verwendet, ist das lebendige Wasser, was wir in Christus haben. Wir haben zu Hause bei uns eine Pflanze stehen. Das ist so ein Einblüter. Ich liebe diese Pflanze, weil die Pflanze, die merkt nämlich sofort, wenn Wasser da ist und wenn nicht Wasser da ist. Ich habe sie aus einem anderen Grund gekauft, das erzähle ich jetzt nicht. Man merkt, wenn man an der Pflanze vorbeigeht, irgendwann fängt die an, gelb zu werden und die Blätter, die hängen so runter. Erster Indiz ist, dem fehlt Wasser. Dem fehlt einfach Wasser. Und interessant ist zu beobachten, wenn man die Pflanze unter Wasser hält und sie hinstellt, und ich weiß nicht, wie viele Stunden das dauert, vielleicht Maximum einen Tag, da stehen die Blätter wieder wie eine Eins. Dem fehlt lebendiges Wasser. Und genauso vergleicht er das Bild hier mit den Christen. Ein Mensch, der glücklich sein will, ein Mensch, der gesegnet sein will, braucht das lebendige Wasser, das Wort Gottes. Ihr Lieben, anders geht es nicht. Es ist unmöglich, ein Christ zu sein, wenn das Wort Gottes uns nicht beeinflusst. Es ist einfach unmöglich, ihr Lieben. Und dann kommt ein Vers oder ein Satz, den er sagt, alles, was er tut, gelingt ihm. Nun, dieser Vers, der wird auch sehr oft aus dem Zusammenhang gerissen. Ja, der Vers wird oft rausgepickt, indem man einfach nur das gutheißen will, was man gerne tun würde. Ich glaube nicht, dass das heißt, dass wenn ich die Bibel jeden Tag lese, dass mir alles gelingen wird, dass ich reich werde, dass ich alles bekomme, was ich haben will. Wisst ihr, warum ich das nicht glaube? Dann wäre hier kein einziger, der die Bibel nicht mehr lesen würde. Dann würden nämlich alle Christen die Bibel lesen, wie verrückt. Ist doch so. Also kann das schon mal gar nicht stimmen. Denken wir mal an David. Was hat er erlitten? Denken wir an Paulus. Was musste er leiden? Das waren Menschen, die waren tief verwurzelt in Christus. Das stimmt doch was nicht, oder? Denken wir an alle Jünger. 11 von ihnen sind eines schrecklichen Märtyrertodes gestorben. Nennt man das gut geraten? Alles super geklappt? Jesus nachgefolgt? Happy End? Da passt doch was nicht, oder? Schauen wir in die Kirchengeschichte. Wie Männer und Frauen kaputt gemacht wurden, versklavt wurden, niedergemetzelt wurden, verbrannt wurden. Das alles nur, weil sie auf dem Weg des Gerechten gehen. Nennt man das etwa ein gutes Leben? Denen gelingt alles? Absolut nicht, oder? Und Hiob sagt so interessant, den Gottlosen, denen gelingt komischerweise alles. Merkwürdig. Nun, ich glaube, dass es hier eher um das Ewige geht. Dass es hier darum geht, was passiert am Ende. Denn in Vers 4 sagt er im Gegenzug nämlich dazu, dass die Gottlosen wie Spreu vergehen werden. Und das sehen wir aktuell im Leben auch nicht. Den Gottlosen geht es genauso gut, oder? Einigen Gottlosen geht es sogar besser als uns. Und deswegen, wenn wir die Glaubenshelden nehmen, Abraham, David und alle Helden, die in Hebräer 11 zum Beispiel erwähnt werden, oder die Christen in der Verfolgungszeit, zu Neros Zeiten zum Beispiel, ja, die wirklich so grausam gequält wurden und hingerichtet wurden, sie haben die Gerechtigkeit und die Wahrheit gewirkt, die in Christus war. Die standen für die Wahrheit und für die Gerechtigkeit, die aus Christus herauskommt. Und da geht es um das ewige Leben. Da geht es um das Ende aller Zeiten. Und das ist denen sehr wohl gelungen. Solche Menschen, die bestanden haben bis zum Schluss, denen ist das gelungen, oder? Denn die werden eines Tages Gott schauen. Die werden Jesus sehen. Die werden ewig leben. Moody sagte mal ganz schön, alle Bäume des Herrn sind immer grün. Und wenn Gott das sagt, dann ist das so. Wenn Gott sagt, dass die Menschen, die in seiner Abhängigkeit leben werden, immer grün sein werden, dann ist das so. Und da hat Moody recht. Wenn hier an dieser Stelle zum Beispiel Wohlstand erwähnt wäre oder gemeint wäre, dann frage ich mich, warum hat Jesus kein eigenes Haus gehabt? Warum ist Jesus nicht Pastor einer Megachurch geworden? Das wäre doch was, oder? Ein Mann, der wirklich diese Lehre weitergibt, der müsste doch wirklich mal eine Riesengemeinde haben, oder nicht? Warum er nicht der Vorstand oder im Vorstand der griechischen Philosophen gesessen hat? Der war doch der weiseste Mann überhaupt. Seine Lehre und sein Leben bestand darin, Gerechtigkeit und Wahrheit zu vermitteln und zu leben. Nun, wir kommen zum zweiten Punkt, der ist nicht ganz so lang wie der erste. Das ist der Weg der Gottlosen, der Weg des Unglaubens, wie die Bibel das nennt. Dieser Weg, der ist eigentlich so ziemlich ohne Widerstände. Der hat so gut wie keinen Widerstand. Man hat das Gefühl, alles läuft wie am Schnürchen. Und die Bibel nennt diesen Weg auch den breiten Weg. Das ist der Weg, wo ganz viele Leute sind, weil da ist auch viel Platz. Da fühle ich mich nicht so eingeengt. Das sagt der Vers 4. Nicht so die Gottlosen, sondern sie werden wie Spreu, in die der Wind verweht. Ja, wer Gott nicht glaubt, der hängt sich an irdische Dinge. Wie zum Beispiel Reichtum oder seine eigenen Begierden. Ja, und dieses Bild, was der Psalmist hier mit dem guten Baum erwähnt, das erwähnt er hier nicht. Denn das alles, was der Psalmist hier sagt, ist, sie werden verwehen. Sie werden wie der Wind. Nun, ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gesehen habt. Ein Mähdrescher, wenn der mal über diesen Weizenfelder fährt, ja, und anfängt, alles einzusammeln, dann gibt es dann hinten so eine riesen Staubwolke. Habt ihr das schon mal gesehen? Nur man hat das Gefühl, der verliert die Hälfte seiner Ernte, oder? Aber wisst ihr, alles, was er verliert, das ist dieser Spreu. Das ist das, was um diesen einen Kern ist. Die ganze Ernte, die wird eingesammelt und das, was rundum ist, was da nicht hingehört, das wird verweht in alle Himmelsrichtungen. Das ist das, was kein Mensch braucht. Und das wird am Ende der Ernte irgendwann mal zu sehen sein. Ich gebe zu, manchmal sieht man das jetzt noch nicht und man denkt sich so, hä, was stimmt denn, was passt denn? Ihr Lieben, es wird ein Tag der Ernte kommen und da wird das so geschehen. Das sagt uns die Bibel. Das sagt derjenige, der immer die Wahrheit sagt. Alle Bemühungen der Gottlosen sind wertlos. Wie gesagt, damit möchte ich nicht sagen, dass alles, was die Gottlosen tun, einfach nur Schrott ist. Ja, weil wir verdanken den Gottlosen auch viele Innovationen. Ja, es gibt viele Dinge, die haben sie erfunden. Ja, es gibt viele Gottlose, die haben schon einen Nobelpreis gewonnen, also ich habe es noch nicht. Also das ist damit nicht gemeint. Aber auch hier geht es um das Ewige. Es geht um den Tag X. Es geht um den Tag, wo einmal alles vor dem einen Richter stehen wird. Und das Ende wird es zeigen. Der Asaf sagt im Psalm 73, das Ende der Gottlosen will ich bedenken. Und das ist etwas, worüber wir wirklich täglich mal nachdenken müssen. Dass wir in unserem Lebenswandel, in unserem Leben als Christ einfach darüber nachdenken, was ist das Ende der Gottlosen? Nicht, wie geht es denn jetzt? Was ist das Ende? Nun, es gibt viele Punkte, die ich jetzt erwähnen könnte über die Gottlosen, ja, deren Handel und deren Punkte. Das möchte ich aber nicht tun. Ich möchte nur einen Punkt hervorheben, wo ich glaube, dass wir in der heutigen Zeit ein großes Problem damit haben. Das ist das Streben nach Reichtum. Der reichste Mensch der Welt ist aktuell, zumindest vor ein paar Tagen, wo ich das rausgesucht habe, Elon Musk mit 240,7 Milliarden Dollar, glaube ich, waren das. Ja, 240 Milliarden Das ist eine Zahl, die kann ich mir nicht vorstellen. Ja, die habe ich auch noch nie gesehen, ehrlich gesagt. Ja, gefolgt oder Mark Zuckerberg zum Beispiel, der hat leider nur die Hälfte. Der hat nur 115 Milliarden. Ja, das ist ja traurig, armer Kerl. Aber gut, ich frage mich, wie glücklich sind diese Menschen? Wie glücklich sind diese Menschen? Können diese Menschen sich mit diesem Geld, was sie besitzen, ewiges Leben kaufen? Können sich diese Menschen mit diesem Geld, mit 240,7 Milliarden Euro, von Sünden freisprechen? Die Bibel sagt, kein Geld der Welt. Nix. Du kannst ansammeln, was du möchtest hier auf dieser Erde. Du wirst deine Sünden damit nicht loskaufen können. Aber was macht man mit so viel Geld? Warum ist das Streben nach diesem Reichtum so interessant? Ich kann euch versichern, auch diese Menschen mit 240 Milliarden Euro ziehen nur eine Unterhose an. 100%. Auch diese Menschen, die putzen sich nur mit einer Zahnbürste die Zähne. Also ich glaube nicht, dass sie aufgrund ihres Geldes sich mit drei Zahnbürsten putzen. Im Leben nicht. Und auch diese Menschen können keine zwei Gläser Nutella am Tag essen. Ja, also Geld ist da nicht das Wahre. Gut, jetzt wird manch einer vielleicht sagen, ja, aber guck mal, was die alles haben. Die besitzen eine Yacht. Ja, super. Haben sie eine Yacht. Und ich frage euch, was machen sie auf der Yacht? Ich kann euch versichern, auch da ziehen sie nur eine Hose an. Und auch da putzen sie sich nur mit einer Zahnbürste die Zähne. Und die kochen auch nur mit Wasser. Aber wisst ihr, was ich euch definitiv versichern kann? Die Gedanken, die sich auf der Yacht machen. Und das ist eine Sache. Wie kann ich noch reicher werden? Denn das Streben nach diesem Reichtum, diese Gier nach der Macht und nach dem Geld, ist das, was in dem Menschen drinsteckt. Und egal, welchen Menschen man fragt, der wird immer mehr fordern, immer mehr. Es reicht nicht, wenn ich der reichste Mann der Welt bin, ich will mehr. Wir können ja mal ein Afrikanerkind fragen oder einen Menschen in Afrika fragen, was wünschst du dir, um glücklich zu sein? Wisst ihr, was die Antwort sein wird? Einfach nur jeden Tag zu essen. Jeden Tag so ein bisschen Reis, das würde mir schon reichen. Dann wäre ich glücklich. Fragen wir einen Menschen in Deutschland, was brauchst du, um glücklich zu sein? Ja, eine Playstation, ich hätte gerne eine Playstation, ich hätte gerne ein Auto, ja, ein vernünftiges, was vielleicht vernünftig fährt, der andere will vielleicht ein Pferd haben. Ja, warum? Weil er das andere alles schon hat. Er möchte mehr. Fragen wir einen reichen Menschen, der alles hat, der alles besitzt, was wir besitzen. Ja, eine Villa auf Mallorca und eine Villa irgendwo in Florida. Ein Oldtimer, ein Sportwagen, ja, nur so Nazapas, sagt man, ne, im Russischen. Nur so, ne, auf alle Fälle. Aber ist doch merkwürdig, oder? Egal, wen wir fragen, immer mehr, immer mehr. Ja, und auch mit drei Autos gleichzeitig kann man auch nicht fahren, Leute. Ich habe es mal getestet, ich stelle ja auch einiges bei Amazon, ne? Amazon ist ja mein Lieblingseinkaufsladen da habe ich mal was bestellt, ne? Weil ich dachte, boah, wenn ich das Ding mal habe, ne? Also dann bin ich echt zufrieden. Leute, der Postmann, der kommt vor die Tür, ich packe das Paket noch nicht mal aus, ich weiß, was da drin ist und in mir, ja und jetzt? Jetzt habe ich es und jetzt? Das ist interessant zu beobachten. Und ich glaube, ihr kennt das alle. Auf einer Internetseite las ich mal, dass das Glücksgefühl bis Maximum abends anhält. Traurig, oder? Wir kaufen uns irgendwas und das Glücksgefühl hält maximal bis abends. Das ist doch, oh, ich weiß nicht. Und was will ich, wenn ich das bekommen habe, was ich habe? Ich will natürlich mehr, das hatte ich gerade gesagt. Aber das Glück dieser Welt, ihr Lieben, das hält maximal. Selbst wenn es bei einem vielleicht länger wie bis abends hält, aber es hält maximal bis 2 Meter unter der Erde, dann ist das aus mit dem Glück. Dann ist das aus mit dem Reichtum. Keiner von diesen reichen Menschen kann die 240 Milliarden mitnehmen ins Grab, um da vielleicht noch mehr zu erwirtschaften. Und wie ich schon erwähnte, vor Gott haben diese 240 Millionen Euro null Wert. Warum? Weil alles Geld von Gott kommt. Ja, und die Bibel lehrt uns, dass das Streben nach Reichtum einfach fleischlich und sündig ist. Das ist das Streben nach den weltlichen Dingen. Gottlose Menschen streben nach diesen Dingen, aber doch nicht wir Christen. Wenn wir auf einem Blatt Papier mal aufzeichnen würden, ihr kennt ja alle so einen Zeitstrahl, ne? So eine Zeitachse, wo man unten dann die Zeit einträgt. Wenn wir da mal eintragen würden, unsere Lebenszeit mit einem Kreuzchen und dann die Ewigkeit. Wie groß wäre das Kreuzchen auf dem Blatt Papier? Das ist eine Fun-Frage, ne? Also ich glaube, dass sie ganz verschwinden würde. Dass sie gar nicht mehr sichtbar wäre. Warum? Weil ewig halt ewig ist. Das geht nicht, das kann man gar nicht darstellen. Aber wir halten uns an diesem Kreuzchen so sehr auf oder auf diesem Weg bis zum Kreuzchen. Wir versuchen so viel da zu erreichen, aber bedenken oft gar nicht, was nach dem Kreuz ist. Nach diesem Kreuzchen, nicht nach dem Kreuz. Ihr Lieben, die Bibel lehrt uns, dass der Gottlose nicht bestehen wird. Das ist nicht meine Philosophie, das ist nicht meine Ideologie, das ist das, was die Bibel uns lehrt. Und das wird eines Tages das Gericht zeigen. Ich komme zum dritten Punkt, der einzige Richter und das Gericht. Ich spreche jetzt nicht von dem Preisgericht, ja, es gibt mehrere Gerichte in der Bibel. Hier geht es um das jüngste Gericht, so wie ich denke. In dieses Gericht wird natürlich kein wiedergeborener Christ reinkommen. Ja, Johannes 3, Vers 18 sagt, wer an den Sohn glaubt, der wird nicht in dieses Gericht kommen. Aber der Psalmist sagt hier, dass es zwei Menschen geben wird, die in diesem Gericht nicht bestehen werden. Und das ist zum einen der Gottlose, den ich gerade schon erwähnt habe, und zum anderen interessanterweise noch Sünder in der Gemeinde der Gerechten. Und als ich das gelesen habe, dachte ich mir so, oppala, was haben die denn überhaupt in der Gemeinde der Gerechten zu tun? Was haben sie da verloren? Und ich glaube, dass das die Menschen sind, die Heuchler sind. Die Menschen, die in Sünde leben in der Gemeinde der Gerechten, die nicht in der Absonderung zur Welt leben, die nicht in der Beeinflussung des Wortes Gottes leben, sondern die sich teilhaftig machen an der Sünde. Die sozusagen auch in dem Unglauben des Wortes leben, weil sie nicht nach dem Wort handeln. Und zu solchen Menschen wird Jesus auch eines Tages sagen, ich habe euch nie gekannt. Nun, vielleicht bist du auch heute ein Christ, der hier sitzt, oder so ein Heuchler, der hier sitzt, weil du vielleicht Vorteile bekommst, weil du Vorteile von der Gemeinde hast. Vielleicht sitzt du hier, weil du angesehener bist bei einigen Freunden oder Bekannten. Vielleicht sitzt du auch hier, weil dein Partner dich dann besser behandelt. Wenn er sagt, wenn du mit zum Gottesdienst kommst, dann, naja, ne? Vielleicht sitzt du auch deswegen hier. Oder vielleicht bekommst du auch Taschengeld. Gibt bestimmt auch solche Leute, die Geld kriegen, wenn sie in den Gottesdienst kommen. Hauptsache, die kommen. Aber in Wirklichkeit liebst du die Welt und in Wirklichkeit lebst du in deiner Sünde und du liebst diese Sünde. Ihr Lieben, die Bibel sagt, solche Menschen, die werden nicht bestehen. Du magst jetzt ein heuchlerisches Leben führen, du magst jetzt so tun, als ob du ein Christ bist, aber die Bibel sagt, dass du eines Tages nicht bestehen wirst. Du kannst vor diesem großen, lebendigen und zornigen Gott nicht einfach so heucheln. Es gibt nur einen einzigen Weg, der in diesem Gericht vorbeiführt, und das ist der Weg der Gerechten, der Weg des Glaubens. Der sich im Glauben an Gottes Wort hält und das lebendige Wasser als Quelle für sein Leben nutzt, Jesus Christus, und in bewusster Absonderung zu der Welt lebt. Das ist der, der gerecht ist. Die Lieben, ganz wichtig im Vers 6, die Grundlage für das Gericht geht nicht von Menschen aus, sondern von Gott. Es ist nicht wichtig, wie ich die Sache beurteile. Es ist nicht wichtig, dass ich heute sage, wer hier gerecht ist und wer nicht gerecht ist. Das kann ich auch überhaupt nicht. Darum geht es auch überhaupt nicht. Es geht auch nicht darum, dass du selber bestimmst, ob du gut bist oder nicht gut bist. Ob du gerecht bist oder nicht gerecht bist, darum geht es auch nicht. Und diese Floskel, jeder muss selber wissen, das ist eigentlich so ein Schwachsinn. Ne? Natürlich muss jeder selber entscheiden. Lieben, der Vers 6, der sagt uns, denn der Herr, der kennt den Weg der Gerechten. Und er ist der Einzige, der bestimmt, was der Weg der Gerechten ist und was der Weg der Gottlosen ist. Ein Zitat habe ich gelesen, du kannst entscheiden, welchen Weg du nehmen willst, doch Gott entscheidet, welcher Weg der richtige ist. Und das ist sehr interessant. Du kannst entscheiden, du kannst dich für links oder für rechts entscheiden. Es ist deine Entscheidung, nur rechne damit, dass die Konsequenzen dieser Entscheidung du eines Tages ausbaden musst. Und Gott entscheidet, was richtig und falsch ist. Du kannst vor Gott nicht sagen, ja, aber ich dachte, das wäre so richtig, das bringt nichts. Wir haben die Bibel, wir haben die Wahrheit, die uns sagt, was richtig und was falsch ist. Und danach müssen wir uns richten. Lass dir von niemandem einreden, dass du okay bist oder gut bist. Lass dir von niemandem sagen, ja, ich finde dich schon ganz gut. Ja, ich habe euch mal erzählt von meinem Arbeitskollegen, den ich gefragt habe. Ja, der fand sich so gut, weil der sich mit denen verglichen hat, die schlechter sind. Deswegen, ihr Lieben, vergleicht euch nicht damit. Vergleicht euch mit der Schrift. Die Bibel zeigt uns auf, was Sünde ist. Die Bibel zeigt uns auf, was richtig und was falsch ist. Und es gibt so viele schöne Zeugnisse, wo man einfach hört, dass sie die Bibel gelesen haben und einfach überführt wurden, dass sie gesagt haben, was? So bin ich? Und sich dann bekehrt haben. Die Bibel ist unser Maßstab. Und prüfe dich im Lichte der Bibel und nicht im Lichte der anderen Menschen. Deswegen sagt Nathan immer so schön, ne? Back to the Word. Zurück zur Bibel. Wir müssen zurück zur Bibel. Prüfe dich, auf welchem Weg du dich gerade befindest. Das Gericht wird definitiv kommen. Das wird so sicher sein, wie dein Tod, der kommen wird. Den kannst du nicht ausschlagen. Die Entscheidung, die du triffst, die entscheidet über deine Ewigkeit. Verstock dein Herz nicht, so wie es einige tun. Sondern der Hebräerbrief sagt, solange es noch heute heißt, tue Buße und bekehr dich zu dem lebendigen Gott, zu dem einen Richter, der eines Tages über Leben und Tod entscheiden wird. Ich komme zum Schluss. Glücklich und gesegnet der Mensch, der da glaubt und den Weg des Gerechten geht. Auf dich warten alle Segnungen in Epheser 1. 2. Timotheus 2, Vers 19, doch der feste Grund Gottes steht und hat dieses Siegel. Der Herr kennt, die sein sind. Und jeder, der den Namen des Herrn nennt, halte sich fern von Ungerechtigkeit. Und das wünsche ich uns. Amen.